Gottes. Guten Morgen, Gemeinde, nochmal. Ich wünsche den Teens viel Spaß, eine gute Zeit und auch den Kids mit Andi und Katrin. Super, voll cool. Wir hatten heute Gebet. Wir haben um 10 Uhr immer Mitarbeitergebet hier in der Gemeinde. Also für die, die es nicht wissen, meistens trifft sich das Lobpreisteam und die Technik um 9.30 Uhr, machen da ihren Soundcheck, beten nochmal, singen noch ein paar Lieder an. 10 Uhr ist immer Mitarbeitergebet für alle, die so am Sonntag beteiligt sind. Und dann haben wir gebetet, auch für die Kinder und die Teenager. Und die sind immer in diesen Nebenräumen. Und dann haben wir gesagt, Herr, auch wenn es Nebenräume sind, ist es kein Nebenschauplatz. Das ist ein Hauptschauplatz. Und es ist unser Verständnis auch als Gemeindeleitung und als Pastoren, dass dieser Raum ist wichtig, aber die Nebenräume genauso wichtig. Und dass Gott da den Generationen begegnet. Genau. So, Herr, segne die Zeit. Zeig du dich in ihrem Leben. Amen. Und jetzt möge der Herr mir Weisheit und Gelingen schenken für das, was er mir ins Herz gelegt hat. Ihr kennt ja alle das Lied Hosanna, ne? I see the King of Glory und so weiter. Und dann singen wir in der Bridge immer, Break my heart. For what breaks yours, everything I am, for your kingdom's cause. Lass mein Herz zerbrochen sein für die Dinge, die dein Herz zerbrechen, damit alles, was ich tue, für dein Reich geschieht. Und heute ist der letzte Sonntag über mutige Gebete. Und es geht darum, zerbrochen und geformt von ihm zu sein. Es gibt einen bekannten Prediger, der heißt A.W. Tozer oder A.W. Tozer. Sein Amerikaner, US-amerikanischer evangelischer Pastor, Autor. Und er hat mal gesagt, es ist zweifelhaft, ob Gott einen Menschen groß segnen kann, bevor er ihn nicht tief verletzt oder gebrochen hat. Und ich dachte so, wow, krass. Was meint er damit? Was soll denn die Aussage bedeuten? Ich dachte, Gott ist der Heiler. Wieso sollte Gott uns verletzen oder brechen wollen? Welche Verletzung handelt es sich hier? Vielleicht hast du schon eine Antwort. Falls nicht, findet sich vielleicht eine Antwort im Lauf meiner Predigt. Ja, ich bin überzeugt davon, dass Gott Liebe ist. Seine Motivation ist Liebe. Gott liebt uns. Er hat immer unser bestes Interesse im Sinn. Da bin ich mir zu 1000% bewusst. Warum? Weil ich diese Liebe erfahren habe. Diese Liebe ist das Fundament meines Glaubens. Eine bedingungslose Liebe, die mich aus Gnade erlöst hat. Mit 16 Jahren habe ich ganz bewusst mein Leben Jesus gegeben und die Geistestaufe erfahren. Die Vergebung meiner Schuld, Annahme ohne Bedingung und dann begann eine Reise, wo ich hier auf Erden schon ein Stück weit Himmel auf Erden erleben durfte. Mit 19 war ich mit Kerstin zusammen in der Bibelschule und da war das erste Mal, dass ich so ganz bewusst gesagt habe, Herr, dein Wille geschehe in meinem Leben. Ich habe gesagt, Herr, ich möchte mein Leben dir zur Verfügung stellen. Hier bin ich, sende mich, außer nach Russland, Nordkorea und Grönland. Also ich habe bei Gott schon ein paar Bedingungen gestellt. Ich lasse mich ja nicht über den Tisch ziehen, oder? Kauf nicht die Katze im Sack. Na, Gott hat mich dann durch einen Prozess genommen und über die Jahre haben sich meine Bedingungen gelockert an ihn und er hat mir das gnädig vergeben und es war ein Prozess, der begonnen hat und über die Jahre habe ich festgestellt, dass weniger von mir und mehr von ihm in mir war, dass ich abgenommen hat und er zugenommen hat in mir. Dass es auch bedeutet hat, mein Kreuz täglich auf mich zu nehmen, mein Fleisch zu kreuzigen, selbstsüchtige Wünsche zu verleugnen. Und ich habe dann relativ schnell gelernt, wenn ich ihm ganz und gar nützlich sein kann, dann bedeutet das auch, dass ich mich ein bisschen entleeren muss. Es bedeutet nicht, dass Gott meine Herzenswünsche nicht mehr erfüllt, aber Gott hat mir gezeigt, Christian, was sind egoistische Herzenswünsche und was sind meine Wünsche für dich, die dich mehr segnen als deine eigenen. Ich habe gelernt, Stolz abzulegen, meine eigene Selbstgenügsamkeit und Gott musste mich auch von ein paar Dingen befreien, einfach in meinem Leben. Und das ist ein Prozess, der ist immer wieder entstanden und der hat nochmal ganz neu gestartet im Herbst, als ich mich mit diesen mutigen Gebeten auseinandergesetzt habe. Das Ganze hat auch viel mit Bequemlichkeit zu tun. Und da möchte ich eine Frage an euch stellen. Was verlieren wir, wenn wir uns an unsere Bequemlichkeit klammern, wenn wir da festhalten wollen, wenn wir sagen, nee Gott, ich möchte es bequem haben. Gut und schön, diese Predigtreihe, aber das mit den mutigen Gebeten, da bin ich noch nicht so weit. Erstens kann ich dich da entspannen. Gott sieht dein Herz und sagt, okay, wenn du noch nicht so weit bist, ich gehe da mit dir den Weg. Aber was entgeht uns, wenn wir zu sehr darauf bedacht sind, Schmerz und Unbehagen zu vermeiden? Wenn wir auf der Gemeindefreizeit sind und der Helmut schwärmt von diesem Gipfel und sagt, da hast du den schönsten Ausblick. Ich werde es nie vergessen. Er hat gesagt, vom Wildkogel, wenn das Wetter schön ist, siehst du den Großveneniger da hinten, Christian. Und ich habe ihn gesehen. Aber ich musste da hoch. Es war Schmerz, Schweiß, es war einer der heißesten Tage. Und Helmut hinter mir, du schaffst es. Ich darf jetzt das Bild nicht so weit ausmalen, sonst flunkere ich hier noch rum. Nee. Wenn du den Gipfel erklimmen musst, dann nimmst du Schmerzen auf dich. Bei Kindern machen wir das auch. Wir nennen das Frühförderung, das klingt so schön. Ne? Bei Kindern machen wir Frühförderung, wir setzen ihnen Grenzen, wir helfen ihnen. Wie lernt ein Kind laufen, indem es 100-mal hinfällt? Wir würden dieses Hinfallen am liebsten wegnehmen und dann würde das Kind nie laufen. Könnte es auf der anderen Seite des Leidens etwas geben, das es irgendwie lohnenswert macht? Könnte das Zerbrechen für unser Wachstum so notwendig sein, wie für ein Vogelbaby, das die Schale um sich herum aufbricht, um herauszubrechen? Wie ein Schmetterling, der sich aus seinem Kokon befreit, um endlich zu fliegen und fupp, prachtvoll zu sein mit seinen Flügen? Könnte Zerbrochenheit uns mehr befreien, als wir uns überhaupt vorstellen könnten? Ich sehe in der Bibel zwei Geschichten, zwei eindrucksvolle Szenen, die im Markus-Evangelium beschrieben werden, wo es um Zerbrochenheit geht. Die erste ist in Markus Kapitel 14. Und als er in Bethanien im Haus Simons des Aussätzigen war und zu Tisch saß, da kam eine Frau mit einem Alabasterfläschchen voll Salböl, echter, kostbarer Nadel. Und sie zerbrach das Alabasterfläschchen und goss es aus auf sein Haupt. Es wurden aber etliche unwillig bei sich selbst und sprachen, wozu ist diese Verschwendung des Salböls geschehen? Man hätte dies doch um mehr als 300 Denare verkaufen und den Armen geben können. Und sie murrten über sie. Der Rabbi war im Raum, Jesus aber sprach, lasst sie. Warum bekümmert ihr sie? Sie hat ein gutes Werk an mir getan. Denn die Armen habt ihr alle Zeit bei euch und ihr könnt ihnen Gutes tun, wann immer ihr wollt. Mich aber habt ihr nicht alle Zeit. Sie hat getan, was sie konnte. Sie hat meinen Leib im Voraus zum Begräbnis gesalbt. Wow. Der Sohn Gottes wurde Mensch und hat sich selbst hingegeben. Das war ein Öl, mit dem Könige zum Begräbnis besalbt wurden. Der König Jesus lässt sich von einer Sünderin, die Sündenerkenntnis bekommen hat, einer Prostituierten, zum Begräbnis salben. Wahrlich, ich sage euch, wo immer dieses Evangelium verkündigt wird in der ganzen Welt, da wird man auch von dem sprechen, was diese getan hat, zu ihrem Gedenken. Da platzt diese Prostituierte in dieser Dinnerparty mit Jesus. Die meisten Männer empfinden wahrscheinlich Verachtung. Oder betrachten sie nur als Objekt oder verurteilen sie. Ich glaube, wir dürfen niemals vergessen, dass grundsätzlich keine Frau mit dem Wunsch geboren wird, eine Prostituierte zu sein. Dahinter steckt oft ein schreckliches Schicksal oder wie es heutzutage leider sehr oft der Fall ist, dass ein junger Mensch dem Menschenhandel zum Opfer gefallen ist. Es wird was versprochen, man reist in ein fremdes Land, auf einmal ist der Pass weg, sie setzen dir die Nadel an. Und eine Gruppe von Männern vergewaltigt dich so lange, bis du nicht mehr weißt, wo oben und unten ist. In vielen Fällen treibt die Verzweiflung eine Person dazu, ihren Körper zu verkaufen, um zu überleben. Viele fühlen sich wahrscheinlich machtlos. gefangen. Und ich glaube, zur Zeit Jesu war das ähnlich. Wenn damals eine junge Frau Prostituierte war, dann war sie verzweifelt. Vielleicht sah sie keinen anderen Ausweg. Vielleicht war sie alleinerziehende Mutter, sitzen gelassen, wollte nicht, dass ihre Kinder verhungern. Wir wissen auch nicht viele Einzelheiten über die Frau in der Geschichte. Wir wissen nur, was sie beruflich gemacht hat. Und die muss irgendwo, irgendwann von diesem Jesus gehört haben. Von diesem Evangelium, das er predigt, von diesem neuen Reich, von der Liebe, die von ihm ausgeht. Und Jesus, er behandelt sie mit Würde, er zeigt ihr Respekt. Er ehrt sie, als andere sie mit Schande überhäufen. Er bringt ihr dieselbe Barmherzigkeit und Gnade entgegen, die er jedem reuigen Sünder entgegenbringt, dem er begegnet war. Und diese Frau, die wollte, glaube ich, einfach ihre Dankbarkeit ausdrücken. Sie wusste, dass Jesus und seine Jünger im Haus von Simon, dem Aussätzigen, waren. Sie ging hinein, sie brachte ihrem Erlöser Dank. Sie brachte den wertvollsten Besitz, den sie hatte. Ein kleines Fläschchen mit ganz teurem Parfum. Und auf den ersten Blick denkt man, ja, das klingt jetzt vielleicht nicht so groß, sie war halt dankbar. Der Gegenwart entsprach ungefähr einem Jahresgehalt. Wie viel verdienst du in einem Jahr? Stell dir vor, dass du in einem einzigen Moment mit einem einzigen Zeichen der Anbetung Jesus diesen ganzen Betrag schenkst. Genau das tat diese Frau. Sie zerbrach die Flasche und gab alles. In der Zerbrochenheit, in der sie gelebt hat, hat sie irgendwie Jesus erfahren oder wusste, wer er war. Und sie kam zurück und zerbrach das Kostbarste vor ihm, das sie hatte. Und das schockiert die Anwesenden. Die sagen, warum diese Verschwendung? Können wir verkaufen, den Armen geben? Die haben sich aufgeregt. So ein Irrsinn, so verschwenderisch. Einige Theologen glauben sogar, dass die einzigen Frauen, die Parfum damals tragen, die Frauen der Straße waren. Das war eine Form der Werbung. Die, die ein Parfum trag, die sandte die wohlriechende Botschaft, hey, ich bin verfügbar für einen Preis. Interessant ist, ich glaube, dass als die Frau die Flasche aufbrach und es ausgoss über Jesus und all das Geld hingab, das war für mich wie ein Zeichen, dass sie einen Bruch macht mit ihrer Vergangenheit. Ich trenne mich von meiner Vergangenheit, von meinem Beruf und meinem Lebensunterhalt. Das Parfum, das dafür steht, dass ich die wohlriechende, billige Hure bin, das will ich nicht mehr haben. Es ist wie wenn sie alle Brücken zur Vergangenheit abbricht. Sie schüttet alles aus. Sie zerbrach den Krug. Sie gab es frei, sie gab sich hin. Jesus, hier ist mein Leben, es gehört ganz dir. Ich halte nichts zurück. Herr, du kannst alles haben. Interessanterweise, gleich danach in den nächsten Versen, ist eine zweite Geschichte, wo es auch um Zerbrochenheit geht. Markus Kapitel 14, Vers 17. Als es Abend geworden war, kam er mit den Zwölfen. Und als sie zu Tisch saßen und aßen, sprach Jesus, wahrlich, ich sage euch, einer von euch, der mit mir isst, wird mich verraten. Da fingen sie an, betrübt zu werden und fragten ihn einer nach dem anderen, doch nicht ich? Und der Nächste, doch nicht ich? Bist du's? Bin's ich? Bist du's? Er beantwortete und sprach zu ihnen, einer von den Zwölfen, der mit mir das Brot in die Schüssel eintaucht. Der Sohn des Menschen geht zwar dahin, wie von ihm geschrieben steht, aber weh jenem Menschen, durch den der Sohn des Menschen verraten wird. Es wäre für jenen Menschen besser, wenn er nicht geboren wäre. Und dann kommt die Stelle, Vers 22. Und während sie aßen, nahm Jesus das Brot, sprach den Segen, brach es, gab es ihnen und sprach, nehmt und esst, das ist mein Leib. Ebenso den Kelch, er dankte, gab ihnen den, sie tranken alle daraus. Und dann sagte er, das ist mein Blut, das des neuen Bundes, welches für viele vergossen wird. Hier geht es um etwas, das Jesus selbst zerbrach. Kein Alabastergefäß, sondern das Brot, das er mit den Jüngern am Tisch teilt. Das war nicht irgendeine Mahlzeit, das war das letzte Abendmahl mit seinen Jüngern. das letzte Treffen Jesu vor seiner Verhaftung und Tod. Mit den Ängsten, mit den Vertrautesten. Ein ganz intimes Mahl. Und Jesus reicht ihnen Brot und Wein als Anschauungsmaterial dafür, auf sein bevorstehendes Leiden und um auf seinen Tod hinzuweisen. Was tut Jesus hier? Er brach das Brot und erklärte, dass dieses Brechen symbolisch für das steht, was mit ihm und seinem Körper geschieht. Er würde zerbrochen werden, zerschlagen, zerquetscht. Sein Rücken würde die Striemen der brutalen Geißelung ertragen. Sein Gesicht blutig geschlagen, sein Kopf von der Dornenkrone durchbohrt. Seine Hände und Füße an Holzbalken genagelt. Da hängt er, die Menge spuckt ihn an. Sie verhöhnt ihn, sie verflucht ihn. Jesus ringt um Luft. Er schreit vor Schmerz zu Gott: Mein Gott, warum hast du mich verlassen? Aber tut es aus Liebe zu uns, er gibt sein Leben hin. Und wie das Brot, das am Tisch gebrochen wird, würde Jesu Leib gebrochen werden. Langsam, bedächtig und liebevoll erklärt Jesus alles, was da geschieht. Stell dir vor, Jesus sieht die an, die er auserwählt hat. Er sieht in die Augen des Judas, der ihn verraten wird. In die Augen des Petrus, der ihn verleugnen wird. Und wir wissen aus Johannes 15, Vers 13, größere Liebe hat niemand als die, dass er sein Leben lässt für seine Freunde. Trotz des Verrats liebt er sie weiter. Er erklärt in den folgenden Versen auch, dass er sein Leben opfern muss. Das Lukas-Evangelium beschreibt dasselbe. In einem Vers ist ein Unterschied, Lukas 22, Vers 19. Er nahm das Brot, dankte, brach es, gab es ihnen und sprach: Das ist mein Leib, der für euch gegeben wird. Dies tut zu meinem Gedächtnis. Und da möchte ich mit euch das kurz anschauen. Tut dies zu meinem Gedächtnis. Fast alle Theologen sind sich einig, dass diese Anweisung, dies zu tun, den Gläubigen die Möglichkeit bietet, Abendmahl zu feiern. Und wir tun das. Auch immer wieder hier unregelmäßig im Quelltor. Seit Jahrhunderten versammeln sich die Anhänger Christi. Sie brechen das Brot, sie trinken den Wein oder den Traubensaft und erleben da innigste Gemeinschaft. Die Katholiken nennen das Heilige Kommunion, andere nennen es Eucharistie, wir nennen es Abendmahl. Eine Erinnerung an das außergewöhnliche Opfer Jesu. Durch seine Striemen sind wir geheilt, durch sein Blut ist uns vergeben, hat er all unsere Scham getragen. Aber ich habe noch einen anderen, zweiten interessanten Gedanken dazu. Der hat mich überrascht, als ich das rausgefunden habe. Einige Gelehrte glauben, dass die Anweisung Jesus, dies zu tun, mehr beinhaltet als dieses Ritual von Brotbrechen und Weintrinken. Einige glauben, dass Jesu tut dies auch darauf bezeugt, wie wir leben sollen. Nicht nur daran gedenken, sondern auch in der Art und Weise, wie wir unser Leben täglich leben. Weil Jesu Leib gebrochen wurde und er gesagt hat, tut dies so wie ich, sollten wir vielleicht gebrochen oder zerbrochen für ihn leben? Dass er sein Blut vergossen hat für uns, könnte das bedeuten, dass wir genauso ausgegossen für ihn leben könnten? Ich lasse den Gedanken einfach mal so bei euch. Mir geht er seit Wochen nach. Ich weiß nicht, was die Jünger gedacht haben in dem Moment. Einige, wir wissen das ja, haben gleich gesagt, nein, nein, du sollst nicht sterben. Und Matthäus Kapitel 16 gibt es ein paar Verse, die das beschreiben, dass sie es eigentlich dann verstehen, wo sie sagen, hey, das macht Sinn. Jesus hat uns ja gesagt, dass wenn wir seine Jünger sein wollen, dann müssen wir uns selbst verleugnen, unser Kreuz auf uns nehmen und ihm nachfolgen. Paulus spricht an verschiedenen Stellen davon, dass wir uns selbst sterben sollen, damit wir für ihn leben können. Und ich möchte jetzt zum Abschluss kommen, ein paar persönliche Gedanken dazu noch geben. was das vielleicht für uns bedeuten könnte, zerbrochen und ausgegossen zu leben. Was wäre, wenn wir erkennen würden, dass Lasten mit Gottes Hilfe eigentlich zu Segnungen werden können? Was wäre, wenn wir erkennen, dass Probleme uns eigentlich stärker machen können, dass Prüfungen unseren Glauben stärken können, dass nicht jede Anfechtung eine Anfechtung ist, sondern vielleicht eine Prüfung Gottes, die unseren Charakter formt und unseren Glauben stärkt? Könnte es sein, dass wir Schmerzen, die wir erlebt haben, uns mitfühlender für die Not anderer machen können? Könnte es sein, dass das Leiden oder Verfolgung um des Wortes willen uns näher an Christus heranführen kann? Ich habe das schon gebracht, dieses Beispiel von den Kindern. Wir lassen sie hunderte Male hinfallen, bis sie endlich laufen können. Meistens fallen sie auf die gepolsterte Windel, ne? Ist nicht so schlimm. Aber wir erlauben ihnen Wachstumsschmerzen, damit sie heranreifen. Wir fordern unsere Jugendlichen heraus, die Hausaufgaben zu machen, weil wir wissen, dass diese Wachstumsschmerzen in ihnen Gutes bewirken. Wir lassen dosierte Schmerzen und Herausforderungen zu, damit wir an ihnen reifen. Diese Qual der Hausaufgaben, des Auswendiglernens, ne? Damit sie klügere, effektivere Leben führen können. Sportler rufen es aus, no pain, no gain, ohne Schmerzen kein Wachstum. Und sie gehen und schwitzen und haben Schmerzen. Wo haben wir als Erwachsene vielleicht aufgehört, uns Wachstumsschmerzen auszusetzen? Wo haben wir die Einstellung verloren bei den wichtigen Dingen und gehen lieber den bequemeren Weg? Was wäre, wenn auch wir ein zerbrochenes, ausgegossenes Leben für Christus führen? Wenn wir Zerbrochenheit nicht meiden, sondern sie annehmen, nicht im Sinne von, lass mich kaputt gehen, sondern im Sinne von, Jesus, hilf mir, da durchzugehen. Ich habe das wieder neu angefangen zu beten seit ein paar Wochen. Gott, lass mich vor dir zerbrochen sein, forme mich zu dem, was du in mir siehst. Das erfordert enormen Glauben, dieses Gebet zu sprechen. Ich sage das jetzt nicht wegen mir, weil ich habe es einfach selber erfahren. Aber ich glaube, auf der anderen Seite, wenn man Gott voll und ganz vertraut, gibt es einen Segen auf der anderen Seite dieses Gebetes. Und der liegt nicht unbedingt im Komfort oder der Leichtigkeit, sondern in der Hingabe und der Ausdauer, mit Gott durchzugehen. Ich habe mal auch so überlegt, wen benutzt Gott am häufigsten? Ich habe so an die großen Prediger gedacht. Und ich habe festgestellt, Gott benutzt diejenigen, die zerbrochen und von ihm abhängig sind. Bill Wilson zum Beispiel, der Metro Ministries leitet in New York. Sein Dienst für Kinder und Familien. Und die machen jeden Sonntag, ich weiß die Zahl nicht genau, ich habe von einer Zahl von 100.000 gehört, für 100.000 Kinder machen die an Sonntagen Gottesdienste. Und die machen das in Schulen oder in Hallen auch, aber ganz viel auch einfach mit so Trucks, mit denen sie in die Stadtteile fahren und dann bauen sie so eine Bühne auf und machen Gottesdienst mit den Kids. Und warum? Weil er als junges Kind im Grundschulalter von seinen Eltern an der Straßenecke ausgesetzt wurde. 2 Nächte saß er da. Und dann kam ein Pastor vorbei und es ist ihm aufgefallen. Und er hat gesagt, hey, was machst du hier? Ich warte auf meine Mutter. Sie hat gesagt, ich soll hier sitzen bleiben. Die haben ihn aufgenommen. Er hat Jesus erfahren. Was für ein Schmerz, krass, oder? Was hat dieser Schmerz in ihm bewirkt? Er hat so ein Herz für Kids. Er hat gesagt, ich will nicht, dass irgendwelche anderen Kinder alleine an der Straßenecke sitzen. Und ich glaube, da liegt unsere Berufung im Leben. Oft sind es die Erfahrungen, die wir in unserer Not machen, in der Gott beginnt uns zu gebrauchen, damit wir anderen in demselben Bereich helfen. Beim letzten Abendmahl hört auch Petrus zu. Petrus. Später, nachdem Jesus verhaftet worden war, erlebt Petrus seinen tiefsten Bruch. 3-mal leugnet Petrus, Christus überhaupt zu kennen. Beim dritten Mal in Lukas 22, Vers 60, da antwortet Petrus: Mensch, ich weiß nicht, was du sagst. Er verleugnet ein drittes Mal und sogleich, während er noch redete, krähte der Hahn. Und Jesus hat ihm das vorausgesagt. Noch bevor der Hahn kräht, wirst du mich dreimal verleugnen. Und dann gibt es eine Stelle, der Herr wandte sich um und sah Petrus an. Petrus leugnete, Jesus zu kennen. Jesus sah die Verleugnung. Die Augen treffen sich. Boah. Ich kann es nur ein bisschen nachempfinden, welche Scham oder welcher Kummer oder Zerrissenheit auf einmal in Petrus war. Und dann aber nach der Auferstehung erfährt Petrus die Gnade Jesus so sehr. Er hat es aufgegeben, ihm nachzufolgen. Er ist wieder Fischer geworden, hat gesagt, ich mache meinen alten Job. Dann ist er beim Fischen, dann ist jemand am Rand und winkt so zu und sagt, hey, ich habe Frühstück für euch gemacht. Und dann fahren sie ans Ufer und er sieht und erkennt auf einmal, boah, es ist Jesus. Und Petrus springt noch, bevor er ans Ufer kommt, springt er aus dem Boot hinaus und schwimmt und rennt Jesus entgegen. Und Jesus brät ihnen Fische. Und dann stellt er diese Fragen, liebst du mich, weide meine Schafe? Und Jesus stellt Petrus wieder her in der Vergebung, in der Buße, in dem, wo sie ja auch Stress hatten in der Beziehung. Hey, du hast deinen Rabbi verleugnet. Und wie macht er das? Er macht ihm Frühstück. Es erinnert mich an Elia, der so einen Stress hatte und dann weggerannt ist von Isabel und Ahab, so voll im Burnout war. Und der Engel dient ihm und gibt ihm warmes Brot und sagt, hey, schlaf dich erstmal aus. Gott ist so liebevoll mit uns und auch hier mit Petrus. Und dann legt der Petrus wieder los. Wer darf die Pfingstpredigt halten, wo sich Tausende bekehren und das Feuer fällt? Petrus. Es gibt keine Sünde, die zu groß ist oder zu klein, dass sie uns trennen könnte von dem, was Gott mit dir tun kann. Und jegliche Scham, die uns immer wieder einredet, du bist es nicht wert, du kannst es nicht, du bist ein Versager, du bist nicht wertvoll, diese Stimmen müssen schweigen, weil Jesus auch unsere Scham getragen hat. Du bist nicht deine Vergangenheit, du bist nicht deine Sünden, deine Identität ist in Christus. In seinem Blut ist dir vergeben. Als Petrus Jahre später aufgefordert wird, Christus zu verleugnen, da weigert er sich diesmal es zu tun. Und er sagt, ja, ich stehe zu Christus. Die Überlieferung sagt, dass sie ihn kreuzigen wollten. Und er sagte, ich will nicht sterben wie mein Erlöser. Und er hat darum gebeten, kopfüber gekreuzigt zu werden. Derselbe Mann, der sich vor Angst geduckt hatte, der stand mutig im Glauben. Er war ein anderer Mensch. Ich glaube, Petrus war zerbrochen und ausgegossen. Er ist dadurch diesen Herzensprozess gegangen. Im Psalm 34, Vers 19, da ist eine Stelle, ich habe die in drei Übersetzungen hier hin. Nahe ist der Herr denen, die ein gebrochenes Herz haben. Er rettet alle, die ohne Hoffnung sind. Du musst nicht krampfhaft versuchen, jetzt zerbrochen zu sein, damit Gott dir nahe ist. Gott ist dir auch so nahe. Aber es ist eine Zusage vom Psalmisten, gerade da, wo du zerbrochen bist, ist Gott dir extra nahe. Oder der Herr ist auch denen nahe, die verzweifelt sind. Wenn du verzweifelt sind, dann rettet er diejenigen, die alle Hoffnung verloren haben. Oder hilft denen, die zerschlagenen Geistes sind. Abschließend möchte ich euch dieses Bild noch erklären. Vielleicht habt ihr das die ganze Zeit schon angeschaut und euch gewundert, was will er denn mit dem Blumentopf? Ist das wegen dem Lied, du bist der Töpfer? Auch. Weiß jemand von euch, außer der Helmut, was das ist? Gerlinde, was ist das? Sehr gut, genau. Perfekt erklärt. Das ist eine japanische Kunstart, das nennt sich Goldflicken. Das heißt Kintsugi, jetzt hast du es einmal gehört, vergiss es wieder. Und das ist eine japanische Reparaturmethode, wo was zerbrochen ist und man flickt es wieder und macht eine Goldnaht drüber. Weil sie der Überzeugung sind, da wo Zerbrochenheit und Wiederherstellung ist, dass das was Besonderes ist. Die Narben, die wir in unserem Leben tragen, die sind was Besonderes. Auf die dürfen wir stolz sein. Die dürfen wir stolz zeigen. Und ich finde es so total stark. Es gibt auch was ganz Interessantes bei Briefmarken. Wisst ihr, was die teuersten Briefmarken der Welt sind? Fehlprägungen, richtig. Eine der teuersten Briefmarken wurde innerhalb von ein paar Minuten vor kurzem für 9,5 Millionen Euro versteigert. Das ist eine Guinea 2-Cent-Briefmarke. Die hat eine Fehlprägung. Schau nicht so sehr auf deine Fehler oder auf das, was nicht läuft, was kaputt ist, was zerbrochen ist. Schau auf Jesus. Bring ihm deine Zerbrochenheit und deine Fehler. Bring es ans Kreuz, leg es vor ihm und sag ihm, Herr, ich bin zerbrochen, aber ich weiß, du bist der Heiland. Und da, wo das sich heute vielleicht angesprochen hat, wo du feststellst, boah, Christian, ja, ich bin dieser bequeme Christ, von dem du redest. Mir gehen die anderen eigentlich links und rechts vorbei. Ich schaue einfach, dass Jesus mich segnet. Da kannst du auch Buße tun und sagen, Herr, hilf mir, auch zerbrochen zu sein vor dir. Weil wer zerbrochen ist, ist formbar. Hesekiel sagt es in Kapitel 37, er wird das steinerne Herz herausnehmen und uns ein fleischernes geben, das er wieder formt. Ich möchte das Lobpreisteam nach vorne bitten. Wir wollen dieses Lied Hosanna jetzt singen und auch in diesem Chorus. Und ich weiß, du hast das Lied schon ganz oft gesungen. Vielleicht hat das Lied heute eine neue Bedeutung für dich, wenn die Bridge kommt und es heißt dann Break my heart for what breaks yours. Sing das nicht leichtfertig. Sing es, wenn du es wirklich meinst, von ganzem Herzen. Und ich danke euch für eure Aufmerksamkeit. Ich danke euch, dass ich euch da die letzten Sonntage ein bisschen auf diese persönliche Reise mitnehmen durfte. Ich bin selber noch Lernender und ich wünsche euch da echt Gottes Segen, das auch mitzuerleben.
I see a generation. my heart and make it clean. Heal my heart and make it clean. Open up my eyes to the things unseen. Show me how to love like you have loved me. Break my heart, break my heart for what breaks yours. Everything I am for your kingdom cause. As I walk from earth into eternity.
Lasst uns das doch mal singen, dieses Herzstück, heal my heart.
Heal my heart and make it clean. Open up my eyes to the things unseen. Show me how to love like you have loved me.
Break my heart.
Break my heart for what breaks yours.
Everything I am for your kingdom cause. As I walk from earth into eternity.
Hosanna,
Hosanna, Hosanna, Hosanna in the highest. Hosanna, Hosanna, Hosanna in the highest. Hosanna, Hosanna, Hosanna. Yeah.